willkommen zu Kreis ab und mal wieder zur nächsten Sendung rund um die Weltmeisterschaft 2025. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Natürlich vor Ort und mit maximalem Einsatz. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
So, liebe Leute da draußen. Ihr hört jetzt diese Sendung einen Tag später als die von gestern mit dem Kollegen Erik Dobias. Die Wahrheit ist aber, keine 3 Minuten, nachdem das eine Gespräch beendet war, starten wir direkt mit dem nächsten. Und ihr wisst ja, wer zu Gast ist. Jens Kürbis von den Lübecker Nachrichten. Hallo Jens.
Moin.
Wir wollen heute vorausschauen auf das Spiel gegen Dänemark. Da gibt es ein paar ganz interessante Aspekte. Und du als ehemaliger Torhüter kannst natürlich auch nochmal ein bisschen eingehen auf, ja, ich sag mal, Minimum 2 Weltklasse-Torhüter, die wir in dem Spiel sehen. Vielleicht sind es sogar mehr. Und ich möchte mit dir noch ein bisschen plaudern über das, was die Leute vor ein paar Wochen gehört haben, worüber wir aber vor ein paar Monaten gesprochen haben, weil wir tolle Rückmeldungen dazu bekommen haben zu der 400er Spezialfolge, wo wir ein bisschen mehr als eine Stunde zusammengesessen haben vor ein paar Monaten in Lübeck, was mir extrem große Freude bereitet hat. Ich denke, du erinnerst dich daran. Aber lass uns zunächst mal über die sportliche Aktualität sprechen. Wenn wir jetzt mal auf die Vorrunde zurückschauen, Dänemark ultrasouverän, egal gegen welchen Gegner. Auch wenn die im zweiten Spiel nicht ganz zufrieden waren, aber okay, die haben natürlich hohe Ansprüche.
Das ist aber Klagen auf ganz hohem Niveau.
Ja, das finde ich auch. Die deutsche Mannschaft hat jedes Mal schleppend reingefunden, hat aber am Ende 3 europäische Gegner jeweils geschlagen. Also auch nicht das Schlechteste. Auch vielleicht Klagen auf nicht ganz so hohem Niveau, aber ein bisschen Klagen. Was erwartest du dir von dieser Partie, dreifach Weltmeister und Olympiasieger gegen Deutschland?
Also erstmal erwarte ich mir von der Partie ein Handballfest. Also ich freue mich schon riesig drauf auf die Arena. 15.000 Leute hier in dieser Arena. Wenn man die ersten Spiele mit Dänemark erlebt hat, die waren ja nicht ganz ausverkauft. Da gab es hier und da nochmal freie Plätze. Dänemark ist auch nicht so gefordert worden in den Spielen, da, aber die Stimmung war schon überragend. Also das war ein rot-weißes Freudenhaus hier. Das war gute Laune pur mit gute Laune Handball auf dem Spielfeld unten. Und das erwarte ich auch am Dienstag. Und ich erwarte eine deutsche Mannschaft, die nicht erst 30, so wie heute 40 Minuten braucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Denn wenn sie wieder so lange braucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen, trotz der guten Qualität, das heißt, dass sie die Spiele immer in der Crunch-Time entschieden haben, immer locker geblieben, also locker, sagen wir mal souverän, ohne Hektik, cool geblieben sind, was ja auch eine Qualität ist, und so die 3 Spiele gezogen haben in Halbzeit 2, ohne Zweifel, sehr gut. Das ist eine neue Qualität, die es so vorher nicht gab. Das hat sicherlich auch was mit den Erfolgen der Vergangenheit zu tun. Aber, und jetzt wieder der Rückgriff auf das Dänemark-Spiel, wenn sie wieder eine Halbzeit oder 40 Minuten brauchen, dann sind sie quasi schon überrollt worden von Dänemark. Denn das, was hier die Dänen in den 3 ersten Spielen auf das Feld gezaubert haben, das war überragender Handball, das war Expresshandball, Hochgeschwindigkeit, ich weiß nicht, wie der D-Zug, oder heißt er ja hier nicht in Dänemark, aber das war grandioser Handball, par excellence.
Da gibt's einige Aspekte beim dänischen Spiel, über die wir sprechen können. Der erste Aspekt ist Magnus Saugstrup. Ich habe mich heute länger mit einem Kollegen über Magnus Saugstrup unterhalten, wie der im Innenblock spielt. Ich meine, der ist ja keine 2,10 Meter groß und wiegt nicht 130 Kilo. Der ist so schnell. Der ist so beweglich, der hat so ein Auge für die Situation.
Der hat ein sensationelles Stellungsspiel. Also das ist
unfassbar.
Der antizipiert, wo der Gegner hingeht, wo der Ball hingeht. Also er hält den ganzen Laden richtig gut zusammen. Und dahinter steht dann auch kein Schlechter.
Ja, Emil Nielsen ist ein ganz solider.
Ein ganz, ganz solider, richtig. Gerade in den ersten Halbzeiten. Also da hatte unfassbare Quoten in den ersten 3 Spielen, gerade in Halbzeit 1, dann in Halbzeit 2 haben die Dänen meistens nochmal ein paar PS rausgenommen. Aber was er da abgeliefert hat, ist eine Weltklasse-Mannschaft vor sich und dann noch ein Weltklasse-Torhüter dahinter. Das wird eine knackige Aufgabe für die deutsche Mannschaft.
Wir haben vor einigen Jahren erwartet, dass Emil Nielsen irgendwann mal durchstartet. Nach Niklas Landin ist das natürlich auch nicht ganz so einfach, als Nachfolger dahin zu kommen. Er hat aber sehr schnell irgendwann Jannik Green rausgedrängt aus dem Kader. Dann hat er Kevin Möller rausgedrängt, als Landin noch für die Nationalmannschaft gespielt hat. Jetzt ist Kevin Möller hinter ihm der zweite Mann. Auch der ist ein Weltklasse-Torhüter. Also wir reden nicht von irgendeinem, der da hinten dran steht. Der ist Weltklasse und würde in vielen anderen Mannschaften von Anfang an spielen.
Ohne Zweifel. Und zeigt er im Verein, beim FC Barcelona, wird er bald, wenn man dem Glauben schenken darf, was so im Buschfunk kolportiert wird, in Veszprém. Und wir haben hinter ihm noch einen Mann, der genau der Richtige ist, wenn es bei Emil mal nicht so laufen sollte, was bisher nicht der Fall war, dann ist er zur Stelle. Und das ist eine Torhüter-Kombo, die bisher auch überzeugt hat bei dieser WM. In diesen ersten drei Spielen gegen Gegner, die sie nicht gefordert haben, muss man immer wieder dazu sagen. Deswegen, ich freue mich auf das Spiel, ich freue mich auf die Torhüter-Konstellation, denn auch unsere beiden Torhüter funktionieren hier bei dieser Weltmeisterschaft als Gespann auch sehr gut.
Ja, absolut. Übrigens, was die Leute da draußen nicht sehen können, ich habe das vor ein paar Tagen schon mal gesagt, als der Kollege Stefan Pehr aus Südtirol hier zu Gast war, die Vorfreude in deinen Augen ist wirklich sensationell, was dieses Spiel angeht. Also ich bin auch sehr gespannt, ich bin halt dann nicht mehr hier, aber werde es natürlich auch ansehen und freue mich auch drauf. Und ich glaube auch nicht, dass die deutsche Mannschaft so chancenlos ist, wie das viele glauben, weil sich ja auch bei den Dänen ein bisschen was verändert hat. Niklas Landin ist eben nicht mehr mit dabei. Okay, ich glaube, das können sie ganz einfach kompensieren. Aber Mikkel Hansen, wenn sie mal das 7-6 brauchen, was sie bislang ja auch nicht gebraucht haben, weil sie gegen diese Gegner nicht gefordert waren, dann ist das schon eine andere Nummer. Weil Mikkel Hansen, diese Ruhe, diese Passgeschwindigkeit, diese Passgenauigkeit, die war vom anderen Stern.
Ohne Zweifel. Aber nochmal, also auch das, was die Dänen jetzt an Passgeschwindigkeit stellenweise gezeigt haben und vor allen Dingen dann auch an zweiter Welle, an dritter Welle schon fast gegen die ungeordnete Abwehr, also das ist überragender Handball, das ist Handball vom anderen Stern. Bisher, aber immer wieder noch mit der Einschränkung gegen Gegner, die sie bisher nicht so gefordert haben, wo die Partie eigentlich schon nach 10, 15 Minuten entschieden war.
Jetzt ist es so, die deutsche Mannschaft hat heute teilweise Phasen, wo es Doppelwechsel, Angriff, Abwehr gab. Das kann man sich gegen Dänemark eigentlich gar nicht leisten.
Na, das glaube ich auch. Es wird Wechsel geben, die muss es auch geben. Aber mit diesen Doppelwechseln, das glaube ich nicht, dass Alfred das so durchziehen wird. Dann werden wir überrollt, werden wir auseinandergenommen. Und zwar in der zweiten Welle.
Ja, oder wie du gerade eben gesagt hast, auch in der dritten Welle, denn die Dänen spielen das dann halt auch bis zum Ende durch. Und ja, wenn sie den Ball dann nochmal wegkriegen in den Zweikämpfen, dann finden sie am Ende den sechsten oder siebten Spieler und der macht dann halt eben die Bude. Also das finde ich schon sehr beeindruckend. Die deutsche Mannschaft hat ein tolles Potenzial. Ist sie ein, zwei Jahre weg von der absoluten Weltspitze?
Das werden die nächsten Spiele zeigen. Also wie gesagt, also wir haben ja hier eine deutsche Mannschaft erlebt, immer wieder mit in drei Spielen, das war wie eine Blaupause mit Startschwierigkeiten, aber hinten raus sehr cool geblieben, souverän gelöst, neue Qualität mit zwei Torhütern, die bisher WM-Form haben, auch WM-Form untermauert haben. Im dritten Spiel mit einem, fand ich, Juri Knorr als Spielmacher, als Lenker, als Denker, der nicht immer unbedingt den eigenen Torerfolg sucht, aber der mich begeistert hat in seiner Vorbereiterrolle. Also wie er die Lücken gerissen hat, wie er im 1-1, 2, manchmal sogar 3 Leute gebunden hat und dadurch für seine Nebenleute, gerade für Renas Uscins, Platz geschaffen hat. Diese Rolle hat er für mich sehr, sehr gut ausgefüllt und er war heute einer der Matchwinner mit für mich.
Er hat sich dann nochmal ins Knie gefasst, also müssen wir mal abwarten, da scheint er nicht bei 100% zu sein. Er wurde aber im Spiel gegen die Schweiz früh gebraucht, das war das erste Problem. Heute hat er aber auch viel gespielt, also von daher, ja, wenn er nicht fit wäre, wird er gar nicht spielen. Rasmus Lauge, das war ein großes Thema bei Dänemark. Wie fit ist er wirklich? Kann er irgendwann wieder spielen? Hat eine Bauchmuskelverletzung? Da halten sie sich natürlich wie immer sehr bedeckt, ja, erzählen gar nichts, weil ja, ist natürlich kriegsentscheidend, ob jetzt Rasmus Lauge spielt. Ohne dem zu nahe treten zu wollen, ich kann mich erinnern sehr gut an das letzte WM-Finale, weil er da eine fantastische Leistung gebracht hat und war aus meiner Sicht der Matchwinner. Aber dadurch, dass sie so viel Auswahl haben, glaubst du, es macht einen Unterschied jetzt in diesem Hauptrundenspiel, ob Rasmus Lauge spielt oder nicht?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Glaube ich nicht. Man hat es ja auch in den zwei Spielen jetzt ohne ihn gesehen. Dennis Steinemeyer funktioniert. Explodiert auf dem Feld und das macht keinen Unterschied. Da ist so viel Qualität im Kader. Nein.
Ja, glaube ich auch. Wobei ich der Meinung bin, wenn es dann in Halbfinale oder Finale geht, dass eben seine Erfahrung dann auch schon nochmal einen Unterschied ausmacht. Wir haben eben schon über die Torhüter gesprochen. Du bist ja auch mal ein junger Torhüter gewesen. David Späth begeistert mich wirklich sehr, weil ich glaube, dass er viele Facetten, die ein guter Torhüter braucht in seinem Spiel, schon richtig gut drauf hat. Du als absoluter Experte auf dem Gebiet, wie siehst du diesen jungen Keeper auch technisch?
Also er ist ein ganz anderer Typ als Andi und vor allen Dingen auch, also gehen wir mal weg von der technischen Seite. Da muss jeder so seinen eigenen Stil finden. Heinefetter hat seinen Stil gefunden, der sehr extravagant war, aber sehr, sehr erfolgreich. Andreas Wolf hat seinen Stil gefunden. Also jeder Torhüter muss so, ob du nur ein Rutscher bist, der in die Ecken gleitet, oder ob du eher ein Steher bist, der sie mit Hand-Fuß-Abwehr alles im Stehen löst. Jeder Torhüter muss seinen eigenen Stil finden. Was bei David ist, er ist ein sehr emotionaler, ein sehr extrovertierter Typ. Also nicht nur neben dem Spielfeld, wenn man ihn mit Justus Fischer zusammenlebt, das sind ja wie zwei Klassenclowns. Also da wird, so wie das auch erzählt wird und wie wir es zum Teil beobachten, da wird sich mal gekniffen, dies und das getreten unter den Tisch etc. und. Benjamin Chaton, der DRB-Manager, sagt, die beiden sind manchmal wie im Kindergarten. Aber dieses Lockere, dieses Gelöste, das bringt er mit aufs Spielfeld und er tut dem deutschen Spiel auch in seiner Emotionalität gut. Also man merkt das, also er feiert sich, er feiert seine Vorderleute, er feiert mit den Vorderleuten. Also dieses Zwischenspiel mit dem Publikum, das bringt nochmal so ein bisschen extra Feuer ins Spiel rein, neben seiner Qualität im Tor. Und die hat er ja heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Ich habe vorhin gesagt, wir sprechen vielleicht über ein Duell dann gegen Dänemark, wo wir eventuell 4 Weltklasse-Torhüter sehen. Ist David Speth schon Weltklasse?
Er ist auf dem Weg dahin, auf einem guten Weg dahin, aber zur Weltklasse gehört auch, dass du das beständig und auf Dauer zeigst, und davon ist er noch entfernt. Dafür muss er auch natürlich dann die Möglichkeiten bekommen, und da hat er mit Andy Wolf einen vor sich, der ihm natürlich diesen Schritt zur Weltklasse dann ein Stück weit natürlich noch verwehrt.
Ist auch, glaube ich, ganz gut, dass da ein großer Altersunterschied zwischen den beiden liegt, weil David später noch nicht so schnell Ansprüche stellen wird. Und irgendwann wird Andy Wolf auch in das Alter kommen, wo er dann vielleicht mal sagt, ja, ist okay, dass ich die Nummer 2 bin und der erfahrene Mann hinter dem David Speth, der dann vielleicht 25, 26 Jahre alt ist irgendwann. Glaubst du übrigens, dass
Speth... Kannst du dir das vorstellen?
Ja, das weißt du besser, aber bei Andy ist das natürlich so eine Sache. Kannst du dir vorstellen, dass David Speth noch lange bei den Rhein-Neckar-Löwen bleibt, wenn die jetzt wieder nicht international spielen? Weil eigentlich ist das ein Torhüter, da müssen sich doch viele Top-Clubs die Finger nachlecken.
Schwierige Frage. Also da müssten wir jetzt beide in den Kopf von David reingucken und auch wissen, was für ihn wichtig ist. Ob die Vereinstreue ihm wichtig ist oder ob er eher, ich sag mal, den internationalen Erfolg sucht. Sicherlich gehört, und das gehört zur Wahrheit eines Profi-Handballers auch dazu, die finanzielle Seite, ob ihm das reicht, was er da bei den Löwen jetzt bekommt, oder ob er nicht andere Möglichkeiten, die ihm dann damals sicherlich auch eröffnet werden, ob er die dann nutzt oder ob er die will überhaupt. Wir reden dann natürlich jetzt nicht über 3,80 Mark, also, sondern er wird sicherlich auch bei den Löwen ein guter Verdiener sein. Aber wenn er das, was er heute gezeigt hat, beständig zeigt, dann werden sich dann auch ganz andere Möglichkeiten für ihn eröffnen.
Da bin ich mir auch relativ sicher. Apropos 3,80 Mark. Wie lange hattest du eigentlich damals deine Strickjacke, das Hemd und den Schlips? Hast du die noch lange gehabt?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Das kann sein.
Es ist ein bisschen her.
Da wir in der ehemaligen DDR ja so aufgewachsen sind, dass wir nicht alles sofort nach dem ersten oder dritten Gebrauch wegschmeißen oder auf der Suche nach neuem sind, kann ich mir gut vorstellen, dass es bei mir im Kleiderschrank noch 2-3 Jahre ausgehalten hat, ja. Der Schlips sowieso, weil ich kein Schlipsträger bin.
Ja, also das war sozusagen die Überleitung auf den Teil unseres Gespräches, wo ich dir ja gesagt habe, wir möchten ein bisschen zurückschauen auf das, was wir so diskutiert haben, wo wir geplaudert haben, als ich vor einigen Monaten in Lübeck war, und die Resonanz war wirklich fantastisch. Es haben sich viele Leute gemeldet und gesagt, das war ein Gespräch, dass sie unfassbar interessant fanden, weil es einen Teil aufgezeigt hat, über den so wenig gesprochen wird, die Entwicklung oder, ich sag mal besser, das Angehen eines Spitzensportlers im DDR-Sport. Das will ich nicht sagen, ist unbekannt, aber da wird wenig drüber gesprochen, und heutzutage ist das sowieso kein Thema mehr. Der Mauerfall liegt mehr als 30 Jahre zurück. Aber es gab, wie gesagt, tolles Feedback, und eine Nachricht hatte ich dir ja auch weitergeleitet. Erstmal kann ich sehr empfehlen, dass ihr euch dieses Gespräch anhört, so 400 Spezial, auch natürlich mit Horst Bredemeier und Renate Wolf dann hinterher noch. Aber willst du jetzt mal ein Buch schreiben, wie das der eine Hörer vorgeschlagen hat?
Ich habe das in der Familie rumgezeigt, fand ich einen sehr, sehr witzigen Kommentar. Du hast mir 2, 3, 4, 5 Sachen weitergeleitet, auch die Resonanz, die ich im Bekannten- und Familienumfeld bekommen habe, auch aus Ecken, aus denen ich es gar nicht erwartet hätte. Also die hat mich schon überrascht. Sehr kurios war es gewesen, dass ich von meiner Schwägerin sogar eine Nachricht bekommen habe, die mit Tränen in den Augen gesagt hatte, dass sie viele Bereiche unseres, also, und damit meine ich das Leben von meiner Frau und mir, wir sehen uns immer dann zusammen, sie hat ja quasi alles miterlebt und durchgemacht, dass sie viele Facetten, die ich da in dem Gespräch halt aufgezeigt habe oder über die wir gesprochen haben, dass sie die gar nicht kannte oder gar nicht so detailliert eingetaucht ist. Das war so eine Mischung aus, Mensch, das habe ich verpasst, Mensch, warum bin ich denn da nicht dabei gewesen? Das war für mich sehr, sehr überraschend und natürlich dann auch diese Kommentare und Botschaften, die dann gekommen sind, inklusive des letzten, den du mir weitergeleitet hattest. Ich glaube, das war ein Hörer aus Rostock, der sich noch an meinen sehr topfartigen Haarschnitt erinnerte, den ich heute nicht mehr habe. Heute ist es eher ein Silberrücken, ja. Und dann die Empfehlung weitergegeben hatte, dass ich doch mal ein Buch schreiben solle darüber. Ich glaube nein, also ich weiß es nicht, ja, fehlt mir, nein, ich glaube nicht. Das Gespräch war wunderschön und ich habe es sehr, sehr genossen, diesen Rückblick, und damit, glaube ich, lasse ich es auch bewenden. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da Aufwand und Nutzen, dass die sich aufwiegen, beziehungsweise dass das dann dahingehend ein Gewinn wird. Also, und damit meine ich nicht mal den finanziellen Gewinn. Ich weiß, was ich erlebt habe. Ich habe viele Dinge mit dir gemeinsam im Gespräch nochmal aufgefrischt und ich muss sie nicht für mich selbst nochmal niederschreiben. Und ich glaube nicht, dass es so viele andere da geben wird, die das dann so mitnehmen. Und ich schreibe momentan in meinem Leben genug und ich bin noch einer, der lieber zum Telefonhörer greift, als dass er eine WhatsApp schreibt. Also deswegen, also vom Berufswegen reicht es dann mit dem Schreiben, dass ich nebenher dann noch anfange, ein Buch zu schreiben? Nee, also da ist, glaube ich, mein Leben dann jetzt auch gerade durch den Engel, den wir bekommen haben, da rücke ich lieber ihn in den Mittelpunkt und fahre ein, zwei, dreimal mehr nach Köln, als dass ich mich in meiner Freizeit hinsetze und dann noch ein Buch schreibe.
Ich kann das übrigens bestätigen, weil immer, wenn ich dir schreibe, rufst du zurück. Ich schreibe dir und du rufst zurück. Aber das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn du jetzt auf dieses Gespräch zurückblickst, ein paar Monate später, was hat dir das gegeben? Was hat das mit dir gemacht?
Na, es war für mich auch nochmal so ein schöner, ich will nicht sagen ein schöner Abschluss, aber es war nochmal so ein kleines Abtauchen. Es ist schon sehr, sehr spannend, die eigene Vergangenheit nochmal abzutauchen, nochmal bestimmte Momente nochmal Revue passieren zu lassen. Plötzlich fallen einem ja nochmal Dinge ein, die ja in unserem Gespräch dann nicht mal zur Sprache gekommen sind. Da hätten wir ja noch Kurve links, Kurve rechts nehmen können und hätten uns da, ich glaube, in der Vergangenheit dann ordentlich verstrickt und verzettelt. Nee, es war sehr schön. Es war auch nochmal die Gewissheit, dass ich alles nochmal so wieder machen würde und dass ich auch zu dem stehe, was ich erlebt habe, auch zu den Entscheidungen, auch die vielleicht nicht so gut ausgefallen sind für uns, also für mich und meine Familie, auch für mich vielleicht als Handballer, die mich in meinem Fortkommen vielleicht auch behindert haben. Aber wie gesagt, ich stehe zu den Entscheidungen, ich stehe zu meinem Leben, was ich da habe. Ich möchte nichts verändern und dass ich da auch durch gewisse Dinge auch mit einem geraden Rücken durchgegangen bin, das macht mich in gewisser Weise stolz, jetzt in diesem Rückblick. Und ja, wenn man so die eine oder andere Begebenheit dann nochmal, wenn sie nochmal hochkommt, wenn man dann einen Manager aus Hameln, Dieter Terraske, da mit dem Geldkoffer auf den Tisch zieht, dann fängt man natürlich zum Schmunzeln an. Heute undenkbar. Absolut undenkbar heute. Also das sind so die kleinen Schmonzetten, Anekdoten aus der Vergangenheit. Wenn man die dann nochmal aufleben lässt, das sorgt dann für ein schönes Schmunzeln nochmal im Rückblick. Aber wie gesagt, ich bin dir sehr, sehr dankbar für die wunderschöne Stunde, wo wir gemeinsam in meine eigene Vergangenheit abtauchen konnten. Das hat nochmal so einen richtigen schönen Abschluss gegeben, also auch um dann den Haken unter das Thema aktive Handball zu setzen.
Ja, Jens, Mensch, du merkst, mich berührt das. Ich finde das fantastisch, diese Gespräche über all die Jahre, die ich geführt habe, machen dieses Format, glaube ich, auch aus. Auch die Resonanz, die ich beispielsweise bekommen habe auf das Gespräch dann hinterher mit Horst Bredemeier oder insbesondere auf dieses sehr, sehr spezielle Gespräch mit Renate Wolf, die sich so sehr geöffnet hat, dass sie mir gesagt hat, sie hat eine Woche gebraucht, das ganze Gespräch erstmal zu verarbeiten. Also das fand ich dann auch sehr, sehr speziell. Deswegen lege ich euch diese drei Spezialfolgen zu 400 Folgen von Kreisab sehr ans Herz. Herzlichen Dank an dich, Jens, für deine Zeit. Ich weiß, du musst jetzt wieder ins Medienzentrum und weiterarbeiten. Handball macht ja keine Pause, ihr wisst das. Aber falls ihr wollt, könnt ihr dieses Format sehr gerne unterstützen. Schaut in die Shownotes, dort gibt es einen Link zu PayPal oder schaut vorbei auf patreon.com/kreisab und natürlich auf Social Media, Twitter, Facebook, Instagram und YouTube. Ja, bitte.
Und bevor du abmoderierst, kann ich nur sagen, wir freuen uns auf Dienstag auf ein wunderschönes Handballspiel hier gegen Dänemark. Und für mich wäre es das Schönste, wenn hier 15.000 Dänen weinend aus dieser Arena rauskommen.
Jens, weißt du, was mir lieber ist? Wenn die in Oslo beim Halbfinale weinend rausgehen. Das fände ich besser.
Wären es dann 15.000? Da hast du natürlich ja, recht.
Ja, das stimmt. Nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich kann mich nur wiederholen. Also die Vorfreude steht dir ins Gesicht geschrieben. Und es ist immer wieder schön zu spüren, wie sehr die Kollegen hier aufgehen in dieser Sportart, weil es doch irgendwie eine große Leidenschaft und Passion ist. Das war's für heute. Morgen hören wir dann die Analyse zum, ich zitiere jetzt mal Jens Kürbis, zum deutschen Sieg gegen weinende Dänen. Bis morgen. Tschüss.